Wir werden stille zum Gebet. Danke, Herr, dass wir das bekennen durften, jetzt in aller Intensität, dass du der Herr bist und dass deine Herrlichkeit ist. Und in diese Herrlichkeit, dieser Herrlichkeit wollen wir entgegenkommen und uns beschenken lassen von deinem heiligen Wort. Bitten dich, dass dein Heiliger Geist uns in deine Wahrheit führt und wir für unser Leben lernen und dich besser erkennen und dir folgen. Gelobt sei dein Name. Amen. Ja, vielen Dank für die Musik. Ich war mit meiner Frau, das war schon bestimmt 20 Jahre her, wir in Marburg Evangelisation, da war eine Zigeuner-Evangelisation, das haben die Zigeuner gemacht. Jetzt für alle, die jetzt zusammengezogen sind, Zigeuner hat Zigeuner gesagt. Ich kenne viele Zigeuner, die lassen sich auf gar keinen Fall, ich kenne nicht viele Zigeuner, das stimmt nicht. Ich kenne Zigeuner, die auf gar keinen Fall sich als Sinti und Roma bezeichnen lassen, weil sie Zigeuner sind. Insofern ist das überhaupt keine Beleidigung, sondern Selbstdefinition. Und das war so eine Evangelisation, haben die Zigeuner gemacht im Zelt auf dem Parkplatz. Wir waren da und das ist ja unfassbar, was Gott bestimmten Ethnien geschenkt hat. Also, und Zigeuner können singen und sie sind, ich sag mal, die Predigt war so lala, aber die Lieder, die haben dann natürlich alles weggebügelt. Also es war schon verrückt. So ging es mir heute auch, sehr klar, stark, erfrischend, schön. Und die Frage stellt sich dann für mich, wenn wir als westliche Christen, also warum bin ich jetzt überhaupt auf Zigeuner gekommen? Ich weiß es nicht, aber ich will nur wissen, dass ich mit dem westlichen Christen Probleme habe. Viele, viele Probleme. Und ich bin froh, dass heute erneut im Raum Menschen sind aus verschiedenen Nationen, Ethnien. Und ich kann euch sagen, diese Gesellschaft, in der wir leben, sie war mal unglaublich stark und ist unglaublich schwach geworden. Und der Unterschied ist nicht das Geld, nicht die Kreativität, nicht mal, ich sag mal so, Gewissenhaftigkeit, handwerkliche Leistung. Unterschied ist auch nicht die politische Ausrichtung oder Form, Demokratie, Diktatur, Weimarer Republik, Kaiserreich. Das ist alles völlig irrelevant. Das Problem ist die Transformation der Theologie. Unsere großartigen Theologen, die diesen Kontinent geprägt haben, die würden sich heute übergeben, wenn sie das vorfinden würden, also das sehen würden, was sie heute vorfinden würden. Die Theologie ist komplett gefallen. Und die Früchte erleben wir alle. Und ich wünsche mir, dass andere Nationen, andere Völker, denen sich Gott offenbar sich auch in der Tiefe und in der Qualität zugewandt hat, dass sie dieses Volk noch retten, diese Generation noch retten oder diesen Kontinent noch retten, der komplett entkernt ist, theologisch komplett entkernt ist. Und die scharfe Kritik, und ich werde heute kritisieren, ich kann jetzt schon sagen, dürft euch warm anziehen, aber am Ende landen wir gut, trotzdem Angriff. Und du musst fokussiert sein, weil du musst dich selber hinterfragen, bist du noch in diesen Liedern da? Also ich weiß nicht, wie es euch vorkommt, wenn manche Lieder singen, dann singe ich zwar, finde sie schön und finde sie auch gut, aber irgendwie merkt man, eigentlich singt man ja nur. Ne? Man lebt das ja wahrscheinlich gar nicht mehr. Und das ist ja unser Grundübel, dass wir nicht mehr als Christen leben. Wir zelebrieren etwas, stellen etwas dar. Das ist wie so eine Fassade, aber sind nicht. Die heutige Predigt zielt genau in diese Absicht. Jesus hat uns viele, viele wichtige Lehren, Warnungen mitgegeben und hat uns vorhergesagt, vor 2000 Jahren, was geschehen wird. Und alles tritt faktisch ein. Es gibt überhaupt gar keinen Grund daran zu zweifeln, dass das, was er gesagt hat, die absolute Wahrheit ist, weil es sich ja erfüllt. Erfüllt sich einfach. Auch die Schwäche, auch die Zeit, die Endzeit, den geistigen Zustand in der Endzeit hat er ja beschrieben. Das ist ja überhaupt nichts Überraschendes mehr. Nur wenn wir das feststellen, sollten wir aufschrecken oder aufwachen. Und die Predigtreihe wird heute ja, zumindest in dem Johannesevangelium zu Ende gehen, die Ich-Bin-Worte Jesu. Und mit den Ich-Bin-Worten Jesu hat er uns ein Erbe gegeben. Er hat uns etwas zurückgelassen, damit wir wissen, wer er ist, damit wir wissen, wer wir sind und damit wir wissen, wie wir damit umgehen sollen. Es ist keine Poesie, die uns, oder Weltliteratur, Weltgeschichte. Nein, das ist das Leben. Wenn er sagt, ich bin die Auferstehung, dann ist er die Auferstehung. Wenn er sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann meint er das auch so. Wenn er die Quelle des Lebens, der Weg und die Wahrheit und das Leben, der gute Hirte, die Tür, wenn er das sagt, dann ist er das. Wir dagegen finden das schön, dass er irgendwie etwas ist und dass er so schöne Worte zurückgelassen hat, aber eigentlich verändern sie uns nicht. Das ist das Elend. Es gibt keine transformatorische Theologie mehr. Sie bewirkt nichts mehr. Sie ist wie so eine verdünnte Plärre, die irgendwann mal irgendwas war, Tee, Kaffee oder sonst was, aber so gestreckt wurde, so gesüßt wurde, so verändert wurde, dass da nichts, aber auch gar nichts Nahrhaftes drin ist. Und das ist ein ernsthaftes Problem. Und ich möchte dich jetzt schon bitten, dass du über zwei Dinge nachdenkst. Einmal über den Text, über den wir gleich reden werden, ob er dich persönlich anspricht, ob er bei dir persönlich etwas bewirkt. Denn du bist auf jeden Fall ein Adressat des Textes. Und darüber hinaus, ob das sozusagen der nächstgrößere Kontext, ob das gemeinschaftlich, man könnte es auch gemeintlich, man könnte auch sagen gesellschaftlich eine Bedeutung hat. Und das Gleichnis, in dem wir uns heute befinden, ist Johannes Evangelium Kapitel 15. Ich kann jetzt schon vorher sagen, dass wir einige Verse parallel anschauen müssen, weil ich merke, die Christen kennen die Bibel nicht mehr. Sie kennen auch keinen Querverweis, sie verstehen Zusammenhänge nicht mehr. Eigentlich verstehen sie gar nichts mehr. Also eine unfassbare Degeneration. Nicht nur intellektuelle, es ist eine geistliche. Es ist unfassbar, was gegenwärtig geschieht. Also Johannes Evangelium Kapitel 15. Dürft das gerne aufschlagen. Und die Parallelstelle könnt ihr auch aufschlagen, damit ihr nicht suchen müsst. Könnt ihr jetzt schon aufschlagen. Ist im Alten Testament der Prophet Jesaja. Und da bitte ich euch, Kapitel 5 schon mal aufzuschlagen. Ihr müsst jetzt nicht lesen, aber ihr müsst vorbereitet sein. Wer keine Bibel hat, kann sich hinten noch eine holen. Ich hoffe, ihr habt eure Bibel dabei und dass wir uns nicht nur kulturell berieseln lassen, sondern auch inhaltlich arbeiten. Also Johannes Evangelium Kapitel 15 ist unser Text und der Gegentext ist Jesaja Kapitel 5. Und ich lese euch jetzt unseren Text vor. Jesus Christus spricht, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch auch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Das sage ich euch, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude vollkommen werde. Das ist mein Gebot, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich sage hinfort nicht, dass ihr Knechte seid, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich gesagt, dass ihr Freunde seid, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit, wenn ihr den Vater bittet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr euch untereinander liebt. Im Grunde muss ich den Text weiterlesen, aber für diese Predigt ist sowieso schon zu viel. Hier muss ich enden, aber ihr dürft gerne diesen Text zu Hause weiterleben, weil da das Verhältnis zur Welt und der Hass dieser Welt zur Gemeinde beschrieben wird. Ich möchte jetzt ganz kurz zu diesem Text zurückkommen, weil ein sehr, sehr bekannter Text. Also wenn du irgendwie christlich sozialisiert bist, du wirst das schon gehört haben. Jahreslosungen, Poster, Kaffeebecher, Aschenbecher, alles voll mit irgendwelchen Fragmenten dieser Texte. So wie wir jetzt inzwischen ja ticken. Wir wissen nichts, aber wir prügeln einfach irgendetwas raus, schöne Verse, kleben sie irgendwo auf Autos und denken, wir haben das Evangelium nicht nur begriffen, wir haben es sogar bezeugt. Das ist die Grundlage des Wahnsinns. Nichts verstanden, aber irgendwo dahin geplappert. Und dieses Bild, ich nehme euch hinein, das ist natürlich im Orient, im alten Israel, auch bis heute aus diesen Kulturen verständlicher als aus unserer Kultur, aus unserer digitalen Hightech-Nichts-Verstehen-Kultur. Wir werden wahrscheinlich gar nicht wissen, was ein Weinstock ist. Wir wissen, was Weinflasche ist. Wir wissen nicht, was eine Rebe ist. Wir wissen nicht, was eine Frucht ist. Also wir wissen gar nichts und deswegen verstehen wir auch nichts mehr. Und er nimmt uns in den Alltag hinein, zumindest die damaligen Hörer, und für die war das total klar, was er jetzt sagt. Es gibt also eine Bildebene, die ist absolut logisch. Kannst du bis heute in bestimmten Regionen, sogar in Sachsen gibt es Anbaugebiete, Weineinbaugebiete hinfahren und dann wirst du Weinstöcke sehen. Und das ist ein Grundstock, ein Weinstock ist ein Grundstock, ich bin überhaupt kein Winzer, ich war selber nie da. Mich hat es nie interessiert, aber im Grunde logisch, wie fast jede Pflanze. Du hast einen Grundstock mit Wurzel und von diesem Grundstock, von diesem Weinstock, man könnte sagen von dem Baum, gehen jetzt Zweige ab. Ja? Die sogenannten Reben, die Ranken, die gehen raus. Und diese Ranken, die sind dafür zuständig, nur dafür, nicht für die Optik, nicht für irgendwelche romantische Gefühle, alles Beipack. Was sie zu tun haben, ist die Frucht zu bringen. Sie haben gar keine andere Funktion außer Frucht. Und wenn man so einen Weinstock isst, so ein Berg, Weinbergplantage, dann erntet man. Ich hatte in der Bibelschulzeit mit Leuten zu tun, ja, könnt ihr sogar die Sarah fragen. Sie kommt ja aus, sie kann viel mehr über Wein und Weinstock erzählen als ich. Aber das Prinzip ist total klar. Es muss eine Ernte kommen und der Weinstock muss bringen. Denn Wein, ich verrate euch jetzt die endzeitliche Speisekarte der Bibel. Also die Bibel hat uns eine Speisekarte gegeben, damit ihr jede Krise, jede Pandemie überstehen wollt. Also auf die Speisekarte, die biblischen, apokalyptischen Speisekarte, die das Volk Israel immer hatten und deswegen auch immer überleben wird. Im Vergleich zu den Heiden. Die werden ja alle schämen, weil sie nichts verstehen, nichts begreifen. Aber die Bibel beschreibt uns ja sogar da. Auf jeden Fall Wein. Wein als absolute Universalmittel. Alles. Alkohol, Desinfektion, Geschmack, Sinnesentfaltung, Kochen, Backen, wie gesagt, medizinisch verarbeiten. Wein ist ein Grundelement. Wein ist auf jeden Fall in jedem Keller zu stehen. Ganz klar. Auch wenn du keinen Wein trinkst, Wein ist ein biblisches Grundelement. Dann kommt dazu Öl. Olivenöl, Öl. Also Wein und Öl und Brot. Hast du Wein und Öl und Brot, kannst du alle Kriegszeiten überleben. Alle. Das weiß jeder Jude. Von klein auf weiß er das. Du brauchst im Keller Brot, Öl und Wein. Wenn du ein bisschen wohlhabender bist, nimmst du dazu noch Honig und Milch. Typische biblische Zustände für Reichtum, Wohlstand, für Paradies. Und ja, wenn am Ende noch was übrig ist, Fisch und Fleisch, das war's. Ein bisschen Gewürze, sonst was. Aber versteht ihr, dass Gott hat uns ein Bild gegeben, damit wir überleben, in jeder Hinsicht. Und das heißt, wir sollten jetzt gut zuhören. Und hier geht's, dass Jesus sagt, ich bin der Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jetzt nehme ich ein paar Begriffe. Er sagt Ego Emi, das habt ihr letzte Predigten gehört. Wenn Jesus sagt Ego Emi, dann weiß jeder, das ist jetzt was Besonderes, komplett was Besonderes. Jetzt richtig zuhören. Er sagt, ich bin. Er beansprucht für sich die göttliche Autorität und er sagt, ich bin der Weinstock. In Griechisch könnt ihr euch leicht merken, Ampelos, ja, unsere Ampel. Ich bin der Weinstock. Und der Vater, das ist das Entscheidende, er ist jetzt der Weingärtner, Georgos. Georgien, ihr wisst, Armenien, Georgien, da wo jetzt Krieg war und herrscht. Georgien ist ja auch einer der ersten christlichen Länder, sehr früh komplett als Nation zum Christentum konvertiert. Und das ist ein Gebiet, die Georgier sind übrigens auch ein Gesangsvolk. Wenn die Georgier gegessen haben, könnt ihr auf YouTube eingeben, Georgier singen. Und dann könnt ihr sehen, nach jedem guten Essen, wenn die gesellig beisammen sitzen, holt irgendeine immer eine Gitarre raus und dann geht's los. In gefühlt 26 Stimmen zu singen. Jeder hat seine eigene Stimme. Und das geht in die Harmonie über, unfassbar. Weltweit bekannt, berühmt. Schaut euch YouTube-Videos an, Georgier singen. Und das sind sozusagen Weinanbaugebiet, bergig, gut gelegen und Bauern und berühmt, weltweit berühmt gewesen für Wein, Cognac und Lieder. Und jetzt müsst ihr das vorstellen, der Jesus gebraucht genau dieses Bild. Es gibt also einen Weinberg, der ist optimal, super optimal. Der beste Weinstock, den du jemals erwerben kannst, ist vorhanden. Der beste Weingärtner, den man sich vorstellen kann, ist vorhanden. Die beste Erde, die beste Weinlage, Südhang, Sonne, alle, es ist perfekt. Und wenn man das angelegt hat, wenn man dieses romantische Bild hat, dass alles perfekt ist, die perfekteste Voraussetzung da ist, muss, nicht kann, nicht soll, muss die perfekte Frucht kommen. Sonst ist es komplett unnütz. Und mit diesem Bild geht Jesus rein. Das war für Israeliten total klar, was er da jetzt sagt. Das war für allen sehr verständlich. Also die verstanden zumindest das Bild, verstanden sie sofort. Ja, logisch. Wenn du Top-Weinstock hast und Top-Weingärtner hast und Top-Voraussetzungen hast, dann muss die Top-Frucht her. Da muss der beste Wein her, den es gibt. Und ich weiß nicht, so Weinbauern, sie veredeln ihren Wein über Jahrhunderte. Und weil kein Weinbauer sich erlauben kann, Schrott zu produzieren. Das würde ja jeder Bauer sagen, außer er produziert für irgendjemand, für irgendeinen Müll. Aber nein, der kämpft um die gute Ernte. Und Jesus sagt, das Problem ist, dass sogar wenn beste Voraussetzungen vorhanden sind, wenn alles perfekt ist, es zu irgendwelchen unklaren, unmöglichen Ergebnissen kommen kann. dass plötzlich Reben rauswachsen, obwohl der Weinstock perfekt ist und obwohl der Weingärtner perfekt ist, dass plötzlich Reben rauswachsen, die komplett, aber zu 100% komplett nutzlos sind. Einfach nutzlos. Und wenn ihr Jesus kennt, wisst ihr, dass Jesus auf gar keinen Fall Nutzlosigkeit mag. Also er mag auf gar keinen Fall Nutzlosigkeit. Er hasst Nutzlosigkeit. Und Menschen waren erschrocken über seine Forderung an die Vollkommenheit. Eines Tages läuft er vorbei, das werdet ihr in anderen Evangelium lesen, und steht vor einem Feigenbaum. Feigen, übrigens auch Früchte, kann man in der Endzeit gut irgendwo einlegen. Zur Speisekarte. Feigenbaum. Und er geht vorbei und er möchte was essen. Und ich sage, ja, dieser Baum wurde hergestellt von dem Schöpfer, von dem besten Gärtner dieser Welt, wurde dieser Baum hergestellt, damit er Frucht bringt. Und jetzt bin ich vor diesem Baum und ich bin der Schöpfer und ich möchte von diesem Baum jetzt meine Feige essen. Und er stellt fest, dieser Baum bringt einfach keine Frucht. Und jetzt hat dieser Baum seine Funktion komplett verloren. Er ist fruchtlos. Und Jesus möchte den Jüngern etwas zeigen. Er hasst keine Bäume, Jesus, also, sondern er will ihnen zeigen, schaut mal, es ist ein Baum, es ist ein Feigenbaum. Offensichtlich ist das ein Feigenbaum, aber er bringt gar keine Frucht. Und deswegen, so steht es geschrieben, verflucht Jesus diesen Baum. Sehr seltene Handlung. Und er verdorrt vor ihren Augen, geht ein. Er entzieht diesem Baum Leben, einfach weg. Entsetzen. Denn wir haben uns so daran gewöhnt, dass Dinge gar keine Funktion mehr haben. Dinge ergeben gar keinen Sinn, das macht uns gar nichts. Das ist in der Politik so, in der Wirtschaft, das spielt gar keine Rolle. Hauptsache es wächst irgendetwas. Hauptsache es ist irgendetwas da. Aber nein, bei Gott ist das nicht so. Er macht und es gibt Sinn. Und er hat dem Menschen Sinn gegeben, er hat dem Menschen Funktion gegeben und er stellt fest, dass der Mensch gar keine Funktion hat. Das Schlimmere in diesem Bild ist, dass Christen keine Funktion haben, denn wer, bitteschön, ist denn in dem Weinstock? Das sollten wir uns ernsthaft die Frage stellen. Wer ist denn im Weinstock? Doch nicht die Welt. Zu der kommt er später. Zu dem kommt er ab Vers 18. Das bedeutet, in dem Weinstock ist nicht die Welt. In dem Weinstock sind die Reben und die Reben sind klar definiert, die sind offenbar in ihm. Das ist das Bild für die tote Kirche, für die tote Gemeinde, für das tote Christentum, für den toten Christen. Das Erschreckende an diesem Bild ist, dass die meisten argumentieren ja so, das westliche Christentum, warum ich auf Kriegsfuß inzwischen bin. Früher hat es mir nicht gefallen, inzwischen ist das jetzt für mich ein Feindbild geworden. Das ist ja so, dass sagen, ja, Hauptsache im Weinstock, nicht wahr? Vielleicht ist es auch deine Glaubensgrundlage, Hauptsache im Weinstock, hätte ja schlimmer kommen können. Ich bin im Weinstock. Andere sagen, ich bin im Reich Gottes. Andere sagen, ich bin in der Gemeinde. In irgendeiner Definition. Ich bin dabei. Aber da stelle ich nicht die Frage, bringe ich die Frucht der Rechtschaffenheit? Bin ich eine Rebe, die Frucht bringt, oder was bin ich denn? Oder sauge ich nur Energie? Warum ist das wichtig für jemanden, der Weingärtner ist, oder egal, welche Art er biologisch an den Bäumen da oder Sträuchern verzieht, er muss es beschneiden. Ihr Christian-Tempel ist nicht da, aber die Ellen könnt ihr auch fragen. Die Andrea könnt ihr fragen, wir müssen beschneiden. Warum müssen wir beschneiden? Weil Parasiten, weil irgendwelche nutzlosen Sträucher, Teile, sonst was, alle Energie saugen. Braucht man nicht. Abschneiden. Das heißt, um zu schützen, musst du schneiden. Um stark zu werden, musst du schneiden. Du musst erwählen, du musst aussuchen, du musst selektieren, du musst etwas tun, damit die Frucht da ist. Und übrigens dieses Bild, dass jemand seinen Lohn erbringen muss, gibt ja Jesus gesagt in Endzeitreden, gibt Weinbergarbeiter, die einen Weinberg pachten und dann aber nicht die Frucht rausgeben wollen. Hartes Gericht, unfassbar hartes Gericht. Er geht hin und sagt, ich möchte meine Frucht. Der Eigentümer geht hin und sagt, ich möchte meine Frucht, ich habe in dich so viel investiert, ich möchte jetzt meine Frucht haben. Und die sagen, nee, behalten wir selber. Und dann sendet er ja seine Propheten, die töten ihn, am Ende seinen Sohn töten auch, dass der Erbe, wir töten einfach alles, wir behalten alles für uns, wir haben keinen Herrn. Wir sind selber die Frucht. Das Gleiche mit den Hirten, habe ich euch als der gute Hirte, die Propheten haben einfach immer wieder darauf hingewiesen, dass der Erzhirte verlangen wird. Er wird die Frucht verlangen, er wird die Ernte verlangen, er wird den Gewinn verlangen, weil das so hineingelegt wurde. Und die haben gesagt, wir haben keinen Herrn, wir sind selber Herren. Und das ist das Bild der Gemeinde. Sie singt und tanzt und spaßt und versteht nicht, dass der Eigentümer die Frucht haben möchte. Er möchte die Frucht. Und das ist sehr ernst. Viele Christen denken, das ist nicht so, was ich sage. Also ich normalerweise mit meiner jetzigen Predigt bin ich außerhalb des Mainstream-Christentums, Evangelismus, komplett raus. So predigen Hassprediger. So predigen Irrlehrer. Welcher Druck? Welcher Zwang? Welche Aufforderung? Ängste werden geschürt. Das ist nun mal. Und viele Christen denken, sie kommen mit diesem klaren Bild, mit diesem klaren, wo er sagt, der Weingärtner wird, er wird es abschneiden. Glaubt mir, er wird es abschneiden und er wird wegschmeißen und er wird es verbrennen. Das sagt er selber. Das sagt nicht der Apostel Paulus, der irgendwie Jesus falsch verstanden hat oder interpretiert. Nein, nein, das sagt er selber. Er wird einfach abschneiden, wegschmeißen und verbrennen. Da kannst du nichts falsch verstehen. Der Text ist so klar, ich frage mich immer, was lesen wir denn noch überhaupt? Und für alle Sozialromantiker, evangelikale Sozialromantiker, die meinen, man Text könnte irgendwie anders verstehen, empfehle ich jetzt den zweiten Text. Und ich sage euch, dass Jesus nicht gesagt hat, ich bin gekommen, das Alte aufzuheben und zum Glück mache ich jetzt alles neu. Nein, er hat gesagt, ich bin nicht gekommen, um das Alte aufzuheben, sondern zu erfüllen. Und der Apostel Paulus sagt uns in 1. Korinther 10 ganz klar, dass das, was das Volk Israel erlebt hat, eine Warnung an die Gemeinde ist. Eine Warnung. Weil manche Evangelikale sind ein bisschen durchgedreht mit ihrer Irrlehre schon. Häresie, Irrlehre. Sie denken, dass Gott Israel so hart behandelt hat, aber uns ja nicht, weil wir seine Kinder sind und haben vergessen, Jesus ernst zu nehmen. Sie haben vergessen, Jesus ernst zu nehmen, denn er sagt, du wirst ernten, was du siehst. Ein einfaches Prinzip, total logisch. Und jetzt schaut mal, was in Jesaja 5 steht. Jesaja 5 wird eine unfassbare Gerichtskatastrophe angesagt und sie ist auch eingetreten. Also wir können in Jesaja 5 merken, dass Gott das tut, was er sagt. Und deswegen sollten wir Johannes 15 ernst nehmen, denn er wird das tun, was er sagt. Und jetzt muss ich schon zum Ende kommen, dummerweise. Die Zeit ist ja noch kürzer, als ich dachte. So, jetzt lese ich euch diesen Text vor. Achtet, bitte achtet mal im Verhältnis zu Johannes 15. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Es ist also Allegorie, das ist ein Lied, es ist ähnlich wie ein Gleichnis, Achtung, weil wir haben sogar dieselbe Metaebene. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet ihr Bürger von Jerusalem oder zu Jerusalem und ihr Männer Judas zwischen mir und meinem Weinberg. Es kommt zu einer Gerichtsverhandlung. Was sollte man noch mehr tun an meinem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde. Und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Das ist das Bild für Jerusalem und Israel, ja? Nebukadnezar, die komplette Zerstörung. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und ich will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Er wartete auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei und Schlechtigkeit. Weh denen, die ein Haus zum anderen bringen und ein Acker an den anderen rücken, bis kein Raum mehr da ist und sie mit allem das Land besitzen und sie allein das Land besitzen. Es ist zu meinen Ohren das Wort des Herrn Zebaoth, fürwahr. Die vielen Häuser sollen veröden und die großen Feinen leer stehen. Denn 10 Morgen Weinberg sollen nur einen Eimer geben und 10 Scheffel Saat nur einen Scheffel. Weh denen, die des Morgens früh auf sind, dem Saufen nachzugehen und sitzen bis in die Nacht, dass sie der Wein erhitzt und haben Harfen, Zittern und Pauken, Pfeifen und Wein in ihrem Wohlleben und sehen nicht auf das Werk des Herrn und schauen nicht auf das Tun seiner Hände. Ich überspringe einige Verse, komme zu Vers 20. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen, die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Wehe denen, die weise sind in ihren eigenen Augen und halten sich selbst für klug. Wehe denen, die Helden sind, Wein zu saufen und wackere Männer Rauschtrank zu mischen, die den Schuldigen gerecht sprechen und Geschenke und das Recht nehmen, denen, die im Recht sind. Darum, wie des Feuers Flamme Stroh verzehrt und Stoppeln vergehen in der Flamme, so wird die Wurzel verfaulen und ihre Blüte auffliegen wie Staub, denn sie verachten die Weisung des Herrn Zebaoth und lästern die Rede des Heiligen Israels. Das könnt ihr zu Hause nachlesen, ich kann jetzt aus Zeitgründen nicht allzu sehr darauf angehen, aber wir haben genau diese Parallele, wir haben genau dieses Bild, worauf Jesus sich auch beruft, also ein vertrautes Bild. Im Alten Testament ist ganz klar, dass Gott sagt, ich habe in mein Volk investiert, ich habe alles vorbereitet, ich habe alles vollbracht und ich möchte Gerechtigkeit, ich möchte die Frucht, ich möchte, dass dieses Volk nach meinem Willen lebt. Was ist das Ergebnis gewesen? Ungerechtigkeit, Korruption, Unzucht, Saufen, Götzendienst. Und da hat er gesagt, gut, dann wird ein hartes Gericht kommen, ich werde alles verwüsten. Fragt mal einen orthodoxen Juden, wo ihr Tempel bitteschön ist. Wo ist ihr Tempel? Wo denn? Ein russischer Priester diskutierte mit einem ultraorthodoxen Juden, der in seiner Arroganz von sich behauptete, ja, alles gehört in die Bibel, die Tora, alles ist jüdisch. Und Jesus war ein Fälscher und Jesus war ein Sektierer und das ganze übliche Gelaber und Geplärre. Und da fragte ihn der Priester, sag mal, ich habe nur eine Frage. Warum hat Nebukadnezar euren Tempel zerstört? Warum? Und das ist ja jetzt offensichtlich, weil es steht, wir haben gegen ihn gesündigt. Wir haben ja einfach gegen ihn gesündigt, deswegen hat gegen Gott, nicht gegen Nebukadnezar. Gott, Nebukadnezar war niemand, einfach ein Niemand. Gott hat ihn bestimmt, dass er uns bestraft. Warum hat er euch denn bestraft? Weil wir gegen ihn gesündigt haben, Jesaja 5. Und wie lang ging diese Strafe? Bis ihr den anderen Tempel bekommen habt, 70 Jahre. Haben sie so einen Mini-Tempel hingestellt. Da waren sie aber ganz froh, dass sie einen Tempel haben. Und jetzt sagt er ihnen, dann erklär mir eine Sache, was um aller Welt, um Gottes Willen, was habt ihr veranstaltet zur Zeit von Herodes? Was habt ihr vollbracht, dass ihr seit 2000 Jahren keinen Tempel mehr habt? Was habt ihr getan? Kein Orthodoxer, super Experte wird die beantworten können. Sie haben den hingerichtet, der wahre Tempel ist. Es hat sich alles erfüllt, was Christus vorher gesagt hat. Das muss nichts fälschen, das kann kein Islam, niemand kann das widerlegen. Es ist zu offensichtlich und zu wahrhaftig. Und ich bedauere, dass die Christen das nicht ernst nehmen. Ich bedauere, dass wir das nicht mehr ernst nehmen, dass wir nicht mehr wissen, wozu. Wozu oder warum handelt Gott so und warum zergeht alles, zerfällt, zerfließt, pulverisiert sich alles. Warum diese Einöde, warum die verfallenen Häuser, die ein Bild für christliche Häuser sind, für Kirchen, verfallene Häuser ohne Leben, ohne Weisheit und ohne Sinn. Warum? Weil wir den Heiligen verlassen haben. Weil wir einfach gar keine Frucht mehr bringen. Und jetzt auf den Ziel geraten, nochmal ganz kurz zur Frucht. Es ist ganz klar, was Jesus mit Frucht meint. Ich weiß, dass ich jetzt nicht darauf eingehen kann, aber ich möchte euch die Bibelstellen nennen. Es gibt diese zwei Ebenen, die habe ich erwähnt, die persönliche und die gesellschaftliche Ebene. Ja, die persönliche Ebene ist ganz klar. Wenn du jetzt sitzt und sagst, mein Gott, was ist passiert? Mein Leben ist komplett fruchtlos. Komplett. Wenn Gott mich heute fragen würde, was hast du aus deinem Leben gemacht, wüsste ich nicht, was ich ihm antworten soll. Wenn er sagen würde, gib mir meine Frucht, das stehst du da und gib mir gar nicht. Ja, was denn? Deine Uhr, dein Haus, dein Auto, was willst du ihm denn geben? Deswegen müssen wir ganz schnell nachfragen, was ist denn die Frucht? Ja, sollten wir ganz hektisch sein, warte mal, wo habe ich denn vergessen? Was ist denn die Frucht? Die Frucht ist, dass du zunächst einmal, wenn du im Weinstock bist, dass du wiedergeboren bist durch Jesus Christus im Heiligen Geist. Das heißt, die Gabe des Heiligen Geistes, die Erkenntnis, dass Jesus der Messias ist und dass du verloren bist und dass du ihn brauchst. Das ist die erste, so beginnt das. Und dann stirbst du, das haben wir heute ja gehört, dann stirbst du in Christus, dann sollst du getauft werden und dann bist du sein Kind, dann wirst du eingepfropft, das ist ein anderes Bild, was der Apostel Paulus im Römerbrief hat, dann wirst du als Heide, sogar als Heide in seinen Baum oder in seinen Weinstock eingepfropft. Und ab da donnert die Energie Gottes, sein Geist, seine Wahrheit, sein Wille durch dich und ab da kannst du nicht anders denken als in Christus. Du kannst es nicht. Wenn du es kannst, dann bitte geh auf die Knie und tu Buße. Sag Gott, ich kann scheinbar ohne dich leben. Ich kann scheinbar ganz gut ohne deinen Willen leben. Ich kann ganz gut ohne dein Wort leben. Das funktioniert. Dann weißt du, dann wird ja gar keine Frucht kommen. Was soll denn da kommen? Und dann entsteht, was der Heilige Geist in dir bewirkt. Was Paulus im Römerbrief sagt, das ist eine Metamorphose, eine Transformation, eine Verwandlung, eine Entfaltung. Bleibt diese aus, was mit anderen Worten altdeutsch die Heiligung, das Absterben in der Welt und Zunehmen in seinem Willen, wenn das wegbleibt, wenn die Nachfolge wegbleibt, wenn die Jüngerschaft, er hat gesagt, da werdet ihr meine Jünger sein, dann bist du komplett infiziert, vergiss Corona, vergiss den ganzen Zirkus um dich herum. Du bist total gepeinigt von der einen unfassbaren, unheilbaren Krankheit, der Sünde und des Zerfalls, der Gottlosigkeit und nun musst du zurück. Das heißt, nur noch Buße tun auf die Knie und sagen, Herr, bitte vergib mir, ich scheinbar kann ich ohne dich leben. Wie kann das sein? Und dann sagt er, dann passiert, was der Apostel Paulus uns sagt, Epheser 5, ich gebe euch fast nur die Stellen, ich habe keine Zeit mehr drüber nachzudenken. Galater 5, Vers 22, die Frucht des Geistes, das ist die persönliche Transformation des eigenen Lebens. Wenn du Epheser 5 aufschlägst und merkst, dass nichts davon in deinem Leben Galater 5, stattfindet, dann hast du ein Problem. Nur ganz kurz, die Frucht des Geistes, im Gegensatz die Frucht des Fleisches, das ist das, worin wir leben. Ausschweifen, Götzendienst, Zauberei, Saufen, Lästern, Fressen und so weiter und so fort. Also da wird beschrieben, die komplette Palette des Wahnsinns und das hat in Gottes Raum oder in Gottes Gegenwart gar keinen Raum. Und nun, die Frucht des Geistes aber Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all das ist das Gesetz nicht. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn sie im Geist leben, so lass uns auch, wenn wir im Geist leben, so lass uns auch im Geist wandeln. Lass uns nicht nach der eitlen Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Ganz klar, Frucht ist die Transformation deiner Persönlichkeit. Findet das nicht statt, bitte bekreuzige dich und geh deinem Richter entgegen. Aber beruf dich nicht auf Johannes 15 oder irgendwelche andere Baustellen, sondern weißt, er wird ein unbarmherziges Gericht wiederhalten. Es sei denn, du tust Buße. Die nächste Stelle wäre aus Zeitgründen nicht vorlesbar, Epheser 5, Vers 9. Dann gibt es Philipper 1, Vers 22, da geht es immer um die Frucht, Karpos. Frucht, Frucht, Frucht. Er will, dass die Frucht gebracht wird. Und dann gibt es Gemeinden, und damit möchte ich enden, also unfassbare Warnung und Erbauung gleichzeitig. Dann gibt es Gemeinden, die glauben das immer noch nicht. Es gibt Menschen, ich weiß, ich werde danach wieder diskutieren müssen, dass es man auch anders sehen könnte, sondern ja, gab es schon immer. Solche Phantasten gab es schon immer, die das anders verstanden werden haben. Aber dann bitte ich dich, wenn du so tickst, wenn du auch emotional jetzt vielleicht ein bisschen jetzt erregt bist und sagst, so kann man das aber nicht sagen und so, doch, dann möchte ich dich bitten, wenn du schon Jesus ernst nehmen willst, geh in seine Bergpredigt, geh in seine Endzeitrede, geh in allen seinen Reden, du wirst nichts finden, was dich rechtfertigen würde in deine Fruchtlosigkeit, nichts. Aber die Warnung. Und das, da möchte ich mit einer persönlichen Geschichte auch enden, persönlichen Erlebnis. So, die Warnung ist Offenbarung. Ich bitte euch, wenn ich jetzt zu Hause nachzuschauen, was Gott in Offenbarung den Gemeinden sagt, nicht der Welt, nicht den Juden, nicht irgendjemanden, den Gemeinden, den sieben Gemeinden. Sieben Gemeinden werden dort beschrieben als sozusagen die vollkommene Bild der Gemeindeentwicklung der Kirchengeschichte. Und die erste Gemeinde, schon bereits die erste Gemeinde, Ephesus. Und ich muss euch zu Ephesus nicht viel sagen, ich habe Epheserbrief Predigtreihe gehalten und so weiter und so fort. Nur ihr müsst wissen, dass in der Gemeinde in Ephesus, im Gegensatz zu Görlitz, der Apostel Paulus war, Apollos war, Timotheus war als Bischof. Das heißt, in Ephesus waren die theologische Schwergewichter. Nicht wie bei uns hier, nein, Schwergewichter. Und man muss sagen, weil dort diese unfassbaren Weingärtner waren, weil dort alles theologisch so schwergewichtig war, dass, ihr wisst, in Ephesus geschahen unfassbare Wunder geschahen, dass dort der Weinstock wächst. Und jetzt achtet mal, was in Ephesus geschah. Dem Engel der Gemeinde in Ephesus schreibe, das sagt, der da hält die sieben Sterne in seiner Rechten. Das ist die vollkommene Gemeinde, die Vollzahl der Gemeinden, alle Gemeinden. Der die in sieben Sterne in seiner Rechten, der wandelt mitten unter den sieben goldenen Leuchtern, das sind die sieben Geister Gottes. Der in Wahrheit, Vollkommenheit, in Ganzheit da ist sozusagen. Ich kenne deine Werke. Synonym zu Frucht. Ich kenne deine Frucht. Und deine Mühsal und deine Geduld und weißt, dass du die Bösen nicht ertragen kannst, im Gegensatz zu heutigen Gemeinden, die sehr viel Böses ertragen können. Die konnten Gott sei Dank noch nicht. Und sie sagen, dass sie die Apostel sind und sind es nicht und du hast ja als Lügner befunden. Guck mal, was für eine vorbildliche Gemeinde. Die widerlegt die Heretiker, die falschen Wölfe in den Gemeinden. Man hat heute bis hierhin zu tun mit diesen Irrlehrern. Die haben die Gemeinden durchsetzt. Aber nicht Ephesus. Ephesus hat gekämpft und hat die falschen Apostel und falschen Propheten alle als Lügner entlarvt. Und du hast Geduld und hast meines Namens willen Last getragen. Was für eine wunderbare Gemeinde. Du trägst sogar Lasten. Ich bin so dankbar, dass ich in meiner Gemeinde so viele Lastenträger habe. Säulen der Gemeinde, die nicht maulen, sondern die arbeiten und unfassbare Frucht bewirken. Aber es geht weiter. Und hast Geduld und hast um meines Namens willen die Last getragen und bist nicht müde geworden. Aber ich habe gegen dich. Und jetzt sollten wir ganz kurz zuhören, was Jesus dieser Gemeinde in Ephesus sagt. Ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe verlässt. So denke nun daran, wovon du abgefallen bist und tue Buße und tue die ersten Werke oder Früchte. Wenn aber nicht, werde ich über dich kommen und deinen Leuchter wegstoßen von seiner Stätte, wenn du nicht Buße tust. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der niemals fruchtlos ist, der im Paradiese steht. Das ist die erste Gemeinde. Lies weiter. Außer zwei Gemeinden kommen halbwegs durch. Alle fünf Gemeinden, unfassbar total. Um wie viel mehr wir? Um wie viel mehr ich? Und ich möchte dich, die Erbauung ist es, auf Christus zu schauen. Bitte, bitte, hör gut zu. Sterbe in Christus. Wenn du weißt, du liebst ihn nicht, so ein bisschen, manchmal höre ich so raus, na ja, ich weiß, die Frage ist nicht, ob er dir nützlich ist, ob du ihn liebst. Petrus, hast du mich lieb? Petrus weiß nicht mehr, was er antworten soll. Du weißt es alles, du weißt, dass ich dich liebe. Liebst du in erster Liebe? Liebst du ihn? Wir lieben ihn nicht mehr. Wir brauchen ihn zu irgendetwas. Liebst du? Die Epheser-Gemeinde, liebst du ihn? Also zuerst, du liebst nicht mehr. Du funktionierst vielleicht, immerhin besser als die anderen, aber du liebst nicht mehr. Und ihr lieben Görlitzer, ihr lieben Gemeinde, wir müssen lieben, ihn lieben. Deswegen sagt er in Johannes 15, ihr liebt einander, Agape. Wisst ihr, wer hat die größte Liebe, der sein Leben hingibt für ihn? Hast du dein Leben für Christus hingegeben? Folgst du ihm, tust du seinen Willen, verstehst du ihn, hörst du seine Stimme? Wir sind im Chaos des Wahnsinns und seine Stimme ruft. Und die erschreckende Erlebnis, damit will ich jetzt enden, wirklich enden. So, schlag Ideenspektrum auf, jetzt, ganz aktuell. Ich will keinen Namen, keine Adressen, das interessiert uns alles nicht, nur Überschrift, irgendwie so sinngemäß, wir haben den Bezug zur Ewigkeit verloren. Und der Anlass war dafür, dass Ewigkeit Sonntag dem Deutschen gar nichts mehr sagt, also gar an Buß und Betag nichts. Also Ewigkeit Sonntag, die stehen da wie in Oxford Berg, verstehen nichts. Und da ist so das Thema, wir haben den Bezug zur Ewigkeit verloren. Ja, das haben wir. Und ich habe gedacht, jetzt geht's los. Habe ich schon gesagt, jetzt schlage ich auf Interview mit einem Pastor in Ruhestand, der von 90 Gemeinden bis 1000 Besucher seine Gemeinde, schon über 70, glaube ich. Ich will auch seinen Namen nennen. Ich richte auch nicht über ihn. Das ist nicht das Problem. Nur ich dachte, okay, jetzt kommt ein Feuerwerk. Jetzt kommt die reformatorische Rede. Jetzt wird so. Und die erste Frage an ihn lautet, Herr Punkt, 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 so und so, worauf freuen Sie sich im Himmel? Und da ich jetzt längere Zeit die Offenbarung gelesen habe, ich empfehle euch immer wieder durchzulesen, erste fünf Kapitel, immer unentwegt zu lesen, nichts verstanden, weiter lesen und tausendmal lesen, bis du etwas verstehst. Und dann wirst du verstehen, hundertprozentig. Aber, und ich lese das jetzt und dann begreife ich, ach du liebe Zeit, wir verstehen ja gar nichts mehr. Vor dem Thron Gottes fällt alles nieder. Alles. Alle Geschöpfe, vierköpfige, sechsflügelige, 144.000, alles unzählbare Schar, alle Nationen, alles fällt nieder. Nicht gezwungen, sondern weil sie es nicht anders können. Die Herrlichkeit des Herrn, von der wir gesungen haben, haut alles weg, atomar, wie Wasserstoffbombe, wumm, alles liegt. Und ich stehe da und sage, Gott sei Dank werde ich das erleben. Der Apostel Paulus sagt, Christus ist mein Leben, Sterben mein Gewinn. Ich möchte bei ihm sein. Eine unfassbare Sehnsucht, bei ihm zu sein. Das prägte unsere Kirchengeschichte, unsere Väter und Mütter. So, und jetzt denke ich, jetzt kommt die geistliche Wasserbombe und er sagt, ich will beim Herrn. Und was sagt er? Er sagte, ja, ich freue mich am Himmel am allermeisten, dass ich das genießen kann, was ich hier auf dieser Welt nicht genießen konnte. Weil diese Welt ja begrenzt ist, wir können nicht alles genießen, nicht in der Intensität, wie es vorgesehen war. Wir werden das im Himmel machen. Und ich wusste, okay, das war's. Wisst ihr, was er gesagt hat? Er hat gesagt, dass er es genießen kann. Ja, da war keine Sehnsucht, beim Herrn zu sein. Da war keine Sehnsucht, endlich in den zu schauen, den er erlöst hat. Ich will ihn nicht verurteilen. Ich möchte hiermit das sagen, es ist nicht mein Urteil. Es ist meine Enttäuschung. Weil ich daran merke, dass wir gar keine Sehnsucht haben. Wir wollen ihn gar nicht sehen. Wir wollen ihn gar nicht anbeten. Wir wollen nicht sein wie er. Und dafür ist die Offenbarung da. Bitte, auch wenn die Predigt hart ist, mach nichts. Bitte, lieb ihn. Und wenn du nicht lieben kannst, tu Buße. Er wird es dir schenken. Hundertprozentig. Und dann wirst du Frucht bringen. Und diese Frucht bleibt. Und sein Reich wächst. Ich bete. Lieber Herr, wir danken dir dafür, dass du gekommen bist und dass dich entwürdigt. Und dass die Herrlichkeit beim Vater zurückgelassen, um am Kreuz zu sterben. Das war deine Liebe und das war deine Treue. Und danke, dass du mit uns wahrhaftig redest. Und dass du uns frei machen willst. Und dass du uns segnen willst. Und ich bitte dich, dass dein Geist uns überführt. Dass wir dich lieben. Dass wir dich noch mehr lieben. Und dass wir begreifen, du bist der einzige Schatz, den wir haben. Gelobt sei dein Name. Amen.